Darf ich bitten, dass wir uns erheben zum Gebet. Vater, wir haben es eben gesungen. Du bist das Leben und der Freudenquell. Wir wollen es nicht nur singen, wir wollen es meinen. Von ganzem Herzen dir sagen und auch so dir leben, dass alle es wissen. Du bist unsere Lebensfreude. Wir wollen uns überhaupt nicht begnügen an den Spielsachen dieser Welt, sondern wir wollen sehen, dass du der Größte, der Erhabenste bist, dich ständig erheben, in dir leben, von dir erzählen. Gib uns Weisheit für die Aufgabe, in die du uns gestellt hast, an der Gründung neuer Gemeinden und an dem Aufbau bestehender Gemeinden zu arbeiten. Vater, sei du uns gnädig im Reden und Hören in diesen Minuten, dir zur Ehre, in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand in seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Titus 1, bitte. Titus 1, Vers 5, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt, denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Die Anleitung von Ältesten in einer Gemeinde ist eine Sache, die mich in all den Jahren in Stuttgart schwer beschäftigt hat. Ich habe des Öfteren gesagt, dass ich einen Campingplatz aufgestellt habe, neben Apostelgeschichte 14, Vers 23. Das ist am Ende der ersten Missionsreise. Paulus kommt zurück und besucht die Gemeinden unterwegs nach Hause, nach Antiochia, von da aus sie gefahren waren. Nachdem sie ihnen aber in jeder Stadt, Vers 23, Apostelgeschichte 14, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren, und sie durchzogen Pisidien, kamen nach Pamphylien und so weiter. Sie zogen wieder nach Hause. Dieser eine Vers beschäftigte mich, und sie bestimmten Älteste für die Gemeinde. Da ist kein Prozess beschrieben, da ist kein Verfahren beschrieben. Es ist nur dieser kurze Satz: In jeder Gemeinde wurde Leitung bestellt. Ein älterer Bruder, der in der Inlandsmission bei unserer Gemeinschaft von Gemeinden in den Vereinigten Staaten lange Jahre gedient hat in der Finanzaufsicht, stand bei mir einmal im Gang unserer Gemeinde. Und ich weiß es überhaupt nicht, wie dieses Gespräch zustande kam. Aber das Gespräch werde ich nie vergessen. Und auf seiner Beerdigung, geleitet von seinem Sohn, durfte ich diesen Satz weitergeben. Frank Poland, so hieß der Mann, Poland wie Polen, wie das Land, Frank Poland, sagte Folgendes zu mir. Er sagte: Roger, ich sehe viele Gemeinden über die Jahre meines Dienstes bei der Inlandmission. Und eine Gemeinde, ein schönes Gemeindehaus, gutes Gebiet in der Stadt, einige gute Leute, und die Gemeinde strauchelt und sie verkleinert, sie beginnt zu zerfallen. Und ich merke, da kommt ein neuer Leiter hin und plötzlich beginnt die Gemeinde zu blühen und die Gemeinde beginnt zu wachsen und die Gemeinde geht voran und Menschen werden für Jesus erreicht und die Gemeinde wächst. Und dann kam seine treffende Schlussfolgerung: Roger, auf die Leitung kommt es an. Und seither habe ich viele Beobachtungen gemacht und ich komme zu der gleichen Schlussfolgerung, zu der gleichen Feststellung. Es ist entscheidend. Die Leitung ist entscheidend. Viele, viele Gemeinden haben guten Willens nette Leiter eingesetzt, die aber nicht imstande waren, die Gemeinde zu leiten. Da fehlte zum Beispiel an etlichen dieser Charakterzüge, von denen wir gelesen haben. Andere Gemeinden haben Leitende eingesetzt, die dem Charakter nach dem entsprachen, was wir vorhin gelesen haben in 1. Timotheus 3 und Titus 1. Aber sie haben keine Schulung, keine Vorstellung. In meiner eigenen Heimatgemeinde, die besteht seit Anfang 1900, die neue Leitung führte die Gemeinde in die absolute Katastrophe. Und das hat für Schaden gesorgt am Ort, das hat für Schaden gesorgt in allen Nachbargemeinden. Es war eine Katastrophe schlimmsten Ranges. Und es kam auf die Leitung an. Leute wurden in die Leitung gewählt, anstatt präpariert, vorbereitet dafür. Und einer trat zurück und ich habe zu den übrigen gesagt, als ich einmal da war: Ihr seid feine Männer. Vom Charakter her ohne Frage qualifiziert für den Dienst. Aber beide haben mir gesagt: Wir haben keine Ahnung, was ein Ältester ist oder was ein Ältester tut. Niemand hat sie geschult. Niemand hat sie darauf vorbereitet. Es wurde mehr oder weniger nach dem gängigen amerikanischen Prinzip gewählt. Sie sind gute Männer, feine Männer. Nichts gegen sie zu sagen, wirklich nicht. Vom Charakter. Aber ja, sie sind längere Zeit in der Gemeinde, also wählen wir mal die. Anstatt zu sagen, wir wollen ein Verfahren entwickeln für die Heranleitung neuer Leitenden für die Gemeinde und dieses Verfahren so ausarbeiten, dass wir ständig jemand in dem Verfahren haben und vorbereiten auf die Leitung. In jeder Gemeinde, die ich kenne, oder fast jeder Gemeinde, die ich kenne, bis auf die in Tegucigalpa, die machen es. Gewaltig. Aber in fast jeder anderen Gemeinde, die ich kenne, überall mangelt es an Leiter. Wir wollen was Neues beginnen. Haben wir Leiter dafür? Und man fragt und sagt: Nein, das haben wir nicht. Diese Tage bin ich bei verschiedenen Gemeinden. Und ich wurde gebeten, Einzelgespräche zu haben in fast allen Gemeinden. Roger, es ist ein Leitungsproblem. Wir brauchen Leiter. Wie können wir die Vision für Leiter erwecken? Dieses in diesen letzten 10 Tagen mir mehrfach gesagt worden. Also es ist nicht eine Zweitrangigkeit, sondern er steht als Mittelpunkt von der Zielscheibe hier, was wir in der Gemeindegründung machen. Wir können viele Aktivitäten aufstellen, aber Geschwister, ich verspreche, wenn wir hier versagen, versagen wir am Ganzen. Denn wenn wir nicht neue Leiter haben, worauf es ankommt, wird die Gemeinde sich nicht kontinuierlich fortpflanzen. Wir müssen, ihr habt gelacht, als ich darüber sprach, dass wir Scheu haben, über Sex zu sprechen. Wir müssen ständig über Reproduktion sprechen. Wir kennen, ich hoffe, wir kennen alle 2. Timotheus 2, Vers 2. Und das, was du von mir gehört hast, unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die auch fähig sein werden, andere zu lehren. 4 Generationen, Paulus, Timotheus, treue Menschen an und andere, treue Menschen und andere. Das heißt, Paulus beschrieb die Fortpflanzung der Gemeinde, das Weiterreichen von dem Läuferstab an die nächste Generation. Und was ich komisch finde, interessant finde, in den meisten Gemeinden ist praktisch nach der Planung und nach der Praxis die Gemeinde an und für sich eine Sackgasse. Ich habe viele Sackgassenschilder gesehen diese Tage. Ich wollte irgendwo, da will ich nicht, nein, das ist eine Sackgasse. Da verschwende ich nur Zeit und Sprit. Ich fahre nicht in die Sackgasse, dann muss ich wieder rausfahren. Die meisten Gemeinden planen nicht mit ihrem Denken und auch nicht mit ihrer Praxis für die Fortpflanzung. Darf ich wieder zurück zu unseren wunderbaren russischen deutschen Geschwistern kommen und diesen großen Familien. Sie wissen um die Fortpflanzung. An dem Hochzeitstag unseres 2. Sohnes, der war der 1. Sohn, der heiratete, stand ich da auf der Hochzeit, ich lief mal rum, im Herzen ein ganz wunderbares Gefühl zu haben. Nicht ein Kind loszuwerden, das gar nicht. Eine Schwiegertochter bekommen zu haben, aber irgendwie das Empfinden, unsere Kindererziehung, es erreicht heute einen Höhepunkt. Es ist ein Punkt an diesem Satz zu setzen. Wir brauchen nicht mehr daran zu denken, zu erziehen. Er heiratete eine Gläubige und sie begannen ihre Ehe mit dem Ziel, eine christliche Ehe zu führen nach dem Plan Gottes und ihre Kinder zu erziehen nach Gottes Plan und Willen, offenbar in der Bibel. Da sagte ich, boah, ist das ein besonderes Empfinden heute. Nun, wir akzeptieren dieses Denken und diese Handhabe für die leibliche Familie, alle von uns. Das erwarten wir. Und ich habe diese Tage schon gesagt, als ich Enkelkinder sah, ich sagte, diese Tage hier am Tisch mit einer Familie, die ich gut kenne, Enkelkinder da, habe zu den Großeltern gesagt, Satz habt ihr alle gehört. Wenn wir gewusst hätten, dass es so viel Freude mit den Enkeln macht, hätten wir damit begonnen. Die Kinder übersprungen, das nichts gegen die Kinder. Aber es macht besondere Freude, Enkel zu haben und zu sehen, meine Mutter war Uroma und hat große Freude. Die Kinder würden ein Video schicken. Die haben ein Video gemacht über 6 Monate oder 5 Monate und haben immer wieder alle paar Wochen 5 Minuten gemacht. 5 Minuten und 5 Minuten. Konnten sehen, das Kind liegt auf dem Boden, rollt, sitzt und steht und geht, krabbelt. Und die Entwicklung auf einem Video. Und meine Mutter hat es bekommen, 2 Tage lang ununterbrochen. Gespielt, zurückgespult, gespielt, zurückgespult, gespielt, zurückgespult. Und eins kann ich euch sagen, die ganze Zeit hat sie gebetet für das Kind. Und die Freude, die ich besonders habe, ist, diese Gebete sind nicht verloren gegangen, sondern sie sind noch irgendwo wirksam unterwegs. Für diese Kinder wird noch gebetet von meiner Mutter. Der Herr sammelt die Gebete. Und von Generation zu Generation geht das und wir freuen uns in der leiblichen Familie über die Weitergabe vom Lebensstab an die nächste Generation. In der Gemeinde Jesu, irgendjemand wird alt und man geht nach Geschäftsprinzip. In den USA geht man nach dem Geschäftsprinzip, geht raus, Wo können wir jemand anheuern, den wir herbringen können von außen, der die Gemeinde leitet? In letzter Zeit, ein paar größere Gemeinden, die ich kenne, die haben jemanden von innen genommen. Sie haben diese Person von innen geschult. Und diese Person war in der Gemeinde einige Jahre. Und die Gemeinde wurde übergeben an die Leitung von innen. Ich sage, preis den Herrn, dass jemand das sieht, endlich. Dass man nicht nach dem Geschäftsprinzip jemand einstellt, sondern dass man diese Person von innen schult und auch dann diese Person charaktermäßig und dienstmäßig der ganzen Gemeinde bekannt ist, schon lange vor der Leitungsübergabe. Und da ist die Leitungsübergabe dann so reibungslos, denn der Mann war schon da. Und es ist nicht ein gewaltiger Bruch in der Leitung der Gemeinde. Als wir in Stuttgart waren, habe ich einmal geklagt bei einem besuchenden Bruder aus den Vereinigten Staaten, ein Pastor einer Gemeinde in Ohio, und ich habe gesagt, Jim, die deutschen Männer sind so passiv, Jim. Was mache ich mit deutschen Männern? Er strahlte mich an und er sagte, Roger, das ist nicht ein Problem von deutschen Männern. Das ist ein Problem von Männern. Das ist eine Eigenschaft von Männern. Ich erkläre, was ich meine. Es ist meine Theorie, meine Beobachtung, dass wahrscheinlich fast alle Schwestern bei der Wiedergeburt die Gabe der Hilfeleistung vom Herrn bekommen haben. Der Grund, warum ich so diese Theorie habe, ist, dass wenn in der Gemeinde gefragt wird, wir brauchen Helfer, das Wort Helfer braucht nur gesprochen zu werden, da ist ein unsichtbarer Faden irgendwo am Himmel angeschlossen und alle weiblichen Hände gehen hoch, plötzlich gezogen vom Himmel. Wir brauchen Helfer. Ah, Helfer? Ja, bin ich dran. Und unter den Freiwilligen ist kaum ein männliches Wesen vorhanden. Und ich habe geklagt darüber. Ich habe gesagt zu diesem Pastor, warum ist das so, diese passiven deutschen Männer? Und er sagte, Roger, du gehst es falsch an mit Männern. Männer brauchen angesprochen zu werden. Und seitdem ich den Satz hörte, ich habe von etlichen Wendepunkten erzählt diese Tage, das war ein Wendepunkt, total, in meinem Leben. Und dabei dachte ich an Apostelgeschichte 16. Lesen wir Apostelgeschichte 16. Paulus kam nach Derbe und Lystra. Nun, in Lystra auf der ersten Missionsreise war die bekannte Steinigung von Paulus. Er wurde leblos aus der Stadt geschleppt, seine Leiche, so wie sie meinten, wurde auf den Boden geworfen. Jetzt haben wir ihn endlich hinter uns. Er lag leblos auf dem Boden und da kam er, da geschahen, glaube ich, zwei Wunder. Einmal das Wunder, er stand auf. Und das zweite Wunder war, wohin er ging, nachdem er aufstand. Er ging wieder in die Stadt, wo er gesteinigt wurde. Und ich bin überzeugt, er ging deswegen in die Stadt, um die Christen zu beruhigen. Halt mal, ihr braucht keine Angst zu haben. Schau, der Herr bewahrt uns. Ich gehe wieder in die Stadt. Ich glaube, es war, um die beängstigten Christen noch einmal zu stärken, dass sie den Mut nicht verlieren, auch wenn es um Verfolgung geht. Jetzt kommt er zurück in die Stadt, wo er verfolgt wurde. Er kommt nach Derbe und Lystra und siehe dort vor einen Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Dieser Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Lystra ist daheim, Ikonium um 30 Kilometer etwa entfernt, 30, 32 Kilometer entfernt von Lystra. Nach der damaligen Fahrtzeit oder Gehzeit vielleicht 6-7 Stunden. Also die Entfernung zwischen Frankfurt und Hamburg oder so. Und man würde sagen, 6 Stunden, er hat daheim, wo er sehr gut bekannt ist, daheim ein gutes Zeugnis. Und 6 Stunden entfernt hat er ein gutes Zeugnis. Was sagt das über sein Leben? Manche, wenn sie in die Ferne gehen, dann schießen sie ziemlich wild, nicht wahr? Will ich zeigen, ich bin irgendwie frei. Aber das war nicht Timotheus. Ein Mann integer in seinem Charakter, rechtschaffen in seinem Charakter. Und daheim und in der Ferne die gleiche Person. Paulus hörte von ihm, Leute sprachen. Paulus, du hast eine Leidenschaft für Jesus. Weißt du, hier ist ein Junge, der hat auch, wie du, eine Leidenschaft für Jesus. Und Paulus setzt sich hin und beginnt zu beten, dass dieser Tim sich meldet bei der Mission Paulus und Kompanie und dass er eines Tages eventuell sich von Gott berufen versteht, dass er freiwillig sich bei der Mission meldet. Das war ein klein wenig umgeformt. Verformt. Nein, diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Paulus sprach ihn an. Hey, Timotheus. Ich höre von deiner Leidenschaft für Jesus. Ich höre von deiner Leidenschaft für die Gemeinde und ich höre von deinem Hintergrund, ich höre von deinem Leben. Du bist so einer, ich könnte dich vorstellen im Dienst. Komm doch mit auf meiner Reise. Komm doch mit. Und er nahm ihn mit. Seitdem ich das gelernt habe, habe ich in meinem Dienst Männer gebeten. Und das war 78, mehr als 30 Jahre her, wo ich diesen Satz hörte. Und in diesen 30 Jahren, ein einziges Mal, sagte ein Mann Nein. Ein einziges Mal. So oft die Frage, können wir zusammenkommen und miteinander die Bibel lesen und miteinander beten, teilen das Leben miteinander aus? Gerne, Roger, gerne. Wann können wir beginnen? Das war die Antwort. So gut wie immer, bis auf einmal. Und das eine Mal war mit einem jungen Mann, der in Sünde lebte und er wollte mir nicht zu nahe kommen. Denn er wusste, ich würde die Sünde ansprechen. Und so sagte er nein. Aber denk mal daran, bestimmt 50 oder 100 verschiedene Männer angesprochen, können wir zusammen beten? Kein einziger Mann sagte, bis auf diesen, sagte nein. Wir haben öfters gesagt, wir haben ein Projekt, wir haben einen Plan. Wärst du bereit, mit dran zu arbeiten, mitzudenken, mitzuwirken und einen Mann zu bitten? Ihr habt schon diese Tage meine Geschichte gehört von der Student Body President von meiner Highschool, wie ich mich vorschlagen ließ, wie ich das werden wollte. Und zweimal verloren. Der Herr hat einen sehr breiten und schmerzvollen Stock genommen und zweimal hinten drauf geschlagen. Und ich habe dabei gelernt und habe es ihm gesagt, nie wieder in meinem Leben schiebe ich mich in Aufgabe der Leitung. Wenn ich irgendwas leiten soll, das entscheidest du. Andere bitten mich, aber ich schiebe mich, ich drücke mich nie wieder hinein. Und viele Männer sind auch so. In der Tat, wenn jemand zu mir kommt, ein Student, als ich verantwortlich war vor 10 Jahren für die Andacht an unserer Schule, Chaplain, was ich jetzt wieder bin, ein Student im ersten Studienjahr, 18, kommt zu mir und er sagte, ich will predigen in der Andacht. Also ich kann sagen, das hat mich sehr gestört. Wenn du predigen würdest in der Andacht, dann würdest du gebeten werden, du schlägst dich selber nicht vor. Denn die Tatsache, dass er sich vorgeschlagen hat für die Predigt, sagt mir genau, die Aussage von dem würde gefährlich sein. Es ist natürlich schön, wenn man egoistisch ist, vor einigen hundert Leuten zu stehen und angeschaut zu werden. Euch sage ich, diese Tage läuft in mir Schauderhaftes ab, in dem Denken der großen Riesenverantwortung vor euch zu stehen. Es ist nicht, oh, hoffentlich sehen Sie mich. Es ist, oh, hoffentlich sehen Sie Jesus. In meinem Herzen ist es graust davor, irgendwelche Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Weil ich das schon versucht habe, mit schrecklichem Ausgang. Und deswegen, Männer sollten angeschaut werden, wir sollten beten für Männer. Jede Leitungsteam in der Gemeinde sollte eine Liste haben. Wir sollten einen Schreibblock nehmen und wir sollten ständig sagen, ja, da ist Jürgen und da ist Fritz und da ist Frank und da ist... Und wir sollten solche suchen, auch im Ausschau halten für solche, die 18 sind. Ich lief diese Tage auf einem Spaziergang am Sonntag, vergangenen Sonntag, Nachmittag, und war mit einem Ältesten einer Gemeinde. Und hinter mir, 10 Schritte hinter uns, war sein Sohn. Und ich sagte im Laufen, hinter uns ist ein werdender Ältester. Ich sehe ihn mit 18. Tugendhafter Charakter. Boah! Was für eine Freude hatte ich an seinem Wandel mit Christus, an seinen Fragen in der Jugendgruppe, an seiner Beteiligung an der Leitung in der Jugendgruppe. Und da sagte der Vater, ja, ich denke auch. Wisst ihr, jede Gemeinde sollte die Liste haben, aus meiner kleinen Heimatgemeinde in einem Dorf mit 300 Seelen, aus meiner Gemeinde sind 25 von uns in den vollzeitlichen Dienst des Herrn gegangen. Ich bin überzeugt, hauptsächlich deswegen, weil jemand, als wir Säuglinge waren, im Krabbelraum eine Gebetsliste gemacht hat von uns und begann, uns in den Dienst zu bitten. Alle 3 von uns in unserer Familie, 2 von 2 in der Familie, 3 von 3 in der Familie, gehen wir durch die Gemeinde. Gott berief viele in den Dienst des Herrn. Wir fangen an. Die Witwen einspannen, bitte, das sind 20 Kinder im Kabelraum, fang an für sie zu beten, dass der Herr sie beruft in seinen Dienst, wie auch immer. Und wir fangen an in der Jugend danach zu trachten, nicht ein Programm für sie zu planen, sondern dass sie die Planung übernehmen für die Jugendarbeit, das taten wir. Meine Eltern waren Jugendleiter, mein Vater arbeitete 70 Stunden pro Woche, leitete ein Lebensmittelgeschäft, das Postamt. Meine Mutter war Schullehrerin. Sie hatten kaum Zeit, ein Programm aufzustellen. Aber mein Vater wusste, Popcorn zu pappen. Und wir haben Popcorn gehabt, jede Woche. Mein Vater hat gesagt, wenn ihr Programm wollt, das plant ihr. Und so haben wir geplant. Und so haben wir alle beide Hände dreckig gemacht in dem Dreck des Dienstes. Wir haben gemerkt, was es bedeutet, im Dienst zu stehen. Und als Jugendliche haben gesagt, nichts anderes will ich mit meinem Leben machen, als Dienst für Jesus. Und eins nach dem anderen haben wir uns vorbereitet und dienten dem Herrn von Alaska bis Afrika. Die Gnade des Herrn. Geschwister, eine Liste führen und dann nicht nur eine Liste führen, sondern Schulung vorbereiten, eine Schulung machen. In der Zeit der Gemeinde in Stuttgart, da habe ich gezweifelt, ich war total verzweifelt. Ich habe gezweifelt daran, ob es je örtliche Älteste gibt. Und wir haben gebetet und gerungen und gebetet und gerungen. Und dann einmal im Reisedienst in den USA, wir haben gerade 2 Männer in der Gemeinde, nichts gegen Frauen, bitte, aber wir brauchten Männer. Und ich habe gebeten in den USA, bitte den Herrn, für 10 Männer, meine Vision war 10, also so groß konnte ich sehen. Das war 1982, durch die Gemeinden gefahren, 10 Männer. Viele Leute, mit denen ich heute noch spreche aus den Gemeinden, können sich noch an dieses Gebetsanliegen erinnern, denn sie beteten für 10 Männer in der Gemeinde in Stuttgart. Und wir begannen anzuleiten, wir begannen zu beten. Dann kam einer. Und dann kam ein zweiter und wir leiteten an. Es war Schulung, es war Anleitung. Er hat gepredigt. Ich sitze hinten mit meinem Schreibblock Und ich gebe Rückmeldung nach der Predigt. Ich sitze ganz hinten, sodass niemand mich sehen konnte. Und er beginnt, 9.35 Uhr begonnen. Und dann die erste Aufteilung. Ich hab ständig mitgeschrieben. Ich habe ein ganzes Blatt voll gemacht mit all meinen Notizen, wann die Gliederung, wie die Gliederung war, wie es ankam, wie klar es illustriert war. Alles aufgeschrieben. Und jede Woche habe ich mich hingesetzt und Rückmeldung gegeben. Wie es lief in der Verkündigung. Ich wollte, dass es das Beste gibt, was es nur geben kann. Dass in der Verkündigung es stark wird. Und in der Anleitung machte es immer wieder größere Freude zu sehen, wie sie heranwachsen, wie sie groß werden in ihrem Dienst in der Verkündigung. Es hat einmal ein Problem gegeben. Samstagabend komme ich ins Gemeindehaus und ich gucke das schon abgezogene Bekanntmachungsblatt für den nächsten Morgen und ich sehe in der Gliederung der Predigt, ich gucke das an und ich denke, wow, das gibt ein Problem. Denn ich hatte schon in der Gemeinde etliche Mal so gelehrt. Und hier in dieser Gliederung war eine Aufstellung von Dingen, die total dagegen standen und unbiblisch waren an einigen Punkten. Und da habe ich gesagt, du, können wir uns morgen um 8, Sonntagmorgen um 8 treffen? Wir trafen uns Sonntagmorgen um 8. Ich habe das Blatt gehabt und ich habe gesagt, was willst du hier an dieser Stelle in der Predigt sagen? Das und das und das und das und das. Und da habe ich gesagt, und wenn du das und das und das und das und das sagst, widerspricht es dem Wort Gottes an dem und dem und dem und dem und dem Punkt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, ich bin bereit, dir zu helfen. Ich lege ein weißes Blättchen über das Bekanntmachungsblatt an der Stelle, sodass es zugedeckt ist. Und ich ziehe es nochmals ab. Und du verschwindest in dein Arbeitszimmer und bearbeitest diese Stelle noch einmal. Er sagte, das mache ich. Und er steht auf bei der Predigt und er sagte, noch nie in meinem Leben war ich so nervös bei einer Predigt. Ich sitze ganz hinten, er und ich wissen, was los ist, niemand sonst. Es war eine tolle Predigt, super klar. Wisst ihr, die wir anleiten, werden Fehler machen. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Fehlern und Zugunglück. Ein Zugunglück endet den Dienst. Aus Fehlern können wir lernen. Und ich wollte ihm helfen, dass kein Zugunglück passiert. Ich bin so dankbar, dass es gut ausging und dass wir eine herrliche Beziehung haben heute. Ich bin so dankbar dafür. Die Zeit in der Übergabe, erstmal möchte ich sagen, was ich als meinen größten Fehler gemacht habe im Laufe der 20 Jahre des Dienstes, in den 15 Jahren meines Dienstes in der Gemeinde, war am Anfang viel, viel, viel zu viel selber zu machen. Und ich hoffe, ich spreche heute überzeugend genug, dass kein einziger hier den gleichen Fehler macht. In Stuttgart damals etliche Mal hatten wir ein Ein-Mann-Band. Ihr habt sie gesehen. Hinten ein großer Trommel und vorne und hier die Blase und Akkordeon und hier an den Lippen Mundakkordeon und alles Mögliche. Und sie bewegen sich und es kommen immer wieder Geräusche und Klopp und Singen, Klopf und ein Ein-Mann-Band. Und alle Bewegungen bedeuten was und machen Geräusche und Musik und die meisten Gemeinden erwarten, dass der Pastor der leitenden Ein-Mann-Band macht. Und er ist total abgerackert und ausgelaugt und kann nicht weiter. Anstatt, dass er Aufgaben anderen überträgt. Ich sprach einmal in einer Gemeinde in den USA gerade über diesen Punkt, über dieses Thema. Und ich sagte, die Geistesgaben aller Glieder. Es ist vorgesehen in der Schrift, die Geistesgaben aller Glieder sollten in Gang kommen für Jesus. Und alle Glieder sollten gefragt werden. Und nach dem Gottesdienst, der Pastor stand auf und sagte: Geschwister, ich habe Roger nicht gebeten, diese Predigt zu halten, aber ich bin so dankbar, dass er das tat. Und ich denke, er dachte, hoffentlich animiere ich, bewege ich alle passiven Glieder der Gemeinde zur Aktivität. Anschließend hat es einen Empfang gegeben unten im Aufenthaltsraum der Gemeinde. Und wir stehen unten, 10 Minuten nachdem dieser Satz gesagt wurde, oben im Saal, bin ich unten und ein lieber Bruder von der Gemeinde nimmt mich auf die Seite. Er sagte: Roger, wäre es überhaupt denkbar möglich, dass du unserem Pastor sagen könntest, er soll ein bisschen aus dem Weg gehen, dass wir dienen können? Ich denke, der Pastor war total blind darüber, wie viel er gemacht hat. So war ich auch in Stuttgart. Wir haben einmal eine Kinderwoche gehabt und Mittwochabend in der Kinderwoche den ganzen Tag über Dinge gemacht auf einem Fels draußen und dann Mittwochabend Bibelstunde, Mittwochabend spät um 11. Wir sind dabei, ins Bett zu gehen und meine Frau sagt, ich sag, oh, bin ich müde. Ich habe Bibelstunde gehalten noch an dem Abend. Bin ich müde, habe ich gesagt. Und sie sagte: Rotte, ich stelle in Frage, ob wir überhaupt dies machen sollen. Da war ich empört. Was? Du stellst in Frage? Schau mal, wie viele Leute kommen. Schau mal. Und mittlerweile denke ich genauso wie meine Frau an jenem Abend. Viele Leute kamen, es war viel Aktivität. Aber viel, viel, viel zu viel hing an mir. Es war großes Vertrauen zu mir. Aber es war nicht Vertrauen in die Gemeinde. Die Gemeinde war nicht Familie, es war nicht Gemeinschaft. Es war Vertrauen in eine einzige Person. Und 4 Jahre lang arbeitete ich, um das Vertrauen zu versetzen auf andere, auf 2 weitere, auf 2 Deutsche. Und Leute haben begonnen zu merken, um was es ging. Ich predigte weniger, sie predigten mehr. Am Anfang einmal alle 6 Wochen, dann war es 2-mal in 6 Wochen, dann war es 3-mal in 6 Wochen, die Hälfte. Ich predigte die Hälfte. Roger, wir hören dich gern. Danke, das ist nett, aber ich höre auf. Oh, das wollen wir nicht. Danke, das ist nett, aber ich höre auf. Mit der Zeit sahen wir, dass es so weit war, dass wir das tun. Und jetzt möchte ich eine Einladung aussprechen. Als wir die Übergabe gemacht haben, war einer der 2, die die Leitung übernahm, unter uns diese Tage. Kann ich ein Mikro haben? Bitte?
Links von dir stehen. Bitte? Rechts von dir.
Ja. Eberhard Dahm ist aktiv jetzt seit vielen Jahren in der Gemeinde und wir haben heute festgestellt, dass wir uns kennen seit 29 Jahren. Ist das jetzt an? Ah. Entschuldigung. Wir haben im Laufe unseres Gesprächs auch diese Tage mehrmals unsere Liebe ausgetauscht. Es ist kaum jemand hier, den ich mehr liebe als Eberhard. Und als er in der Gemeinde Jugendarbeit gearbeitet hat, hat er unsere 2 Söhne angeleitet. Jüngerschaft mit ihnen gemacht, das waren 4 Jungs in der Jugendarbeit. Er hat mit 4 Jüngerschaft gemacht. Einmal die Woche, 3 Stunden oft. Bibel aufgeschlagen. Der älteste Sohn, der in der Jüngerschaft war bei ihm, arbeitet jetzt im Pentagon. Leidenschaftlicher Christ. Sein Christsein ist ihm viel, viel wichtiger als irgendwas, was er im Pentagon tut. Der 2. Sohn auch. Und es ist immer wieder mein Vorrecht, Eberhard zu sagen, wie sehr dankbar ich bin für das, was er an unsere Familie persönlich getan hat, an Jüngerschaft und Anleitung. Eberhard, vielleicht erzählst du mal dein Empfinden über die Zeit, wo wir in der Übergabe waren.
Ja, vielleicht muss ich das kurz erklären. Ich bin also zum Glauben gekommen 1981 als Hintergrund. War damals im Internat und wollte, da ich ja von Stuttgart war, dann am Wochenende auch in eine Gemeinde und bekam dann die Empfehlung, mal bei Roger vorbeizukommen. Nach langem Suchen habe ich die Sackgasse, Ganzenstraße 13, endlich gefunden. Er hat mit seinen Jungs irgendwelche Kassetten aufgepriemelt. Ich weiß nicht mehr genau, aber es war ein schönes Bild, ihn mit seinen Söhnen zu sehen. Ich war dann die erste Zeit dort in der Gemeinde, bin integriert worden in die Jugendarbeit und wir hatten Samstagmorgen, 6 Uhr Gebetstreff, mit John damals auch, zu viert auch und wurden angeleitet, Bibelstudium und Frühstück. Das war sehr, sehr gut. Und dann bin ich nach Prake, auf Empfehlung auch der Gemeinde. Sie haben mich sehr viel Mut gemacht, auch mich reingenommen, gefragt, ob ich mal in der Jugend was unterrichte, was bringe. Und so wurde ich einfach herausgefordert, meine Gaben einzusetzen. Also ich wurde auch als Mann gefragt. Und nach Prake war dann die Option, dass ich eben in der Gemeinde zurück, also es hieß, du kommst erstmal zurück in die Gemeinde, nicht einfach irgendwo. Ich hatte Außenmission auf meine Fahne geschrieben. Und da hieß, Moment mal, erstmal in der Gemeinde zurück, lerne, wie das in der Gemeinde funktioniert. Und dann war auch schon klar, es geht in Richtung Ältestenschaft. Das war dann relativ schnell klar geworden. Und ich wusste, dass es ein unglaublich hohes Niveau ist, auf dem ich hier also eingecheckt werden soll. Also wir haben die Qualifikationen gehört. Ich wusste um meine Schwächen, um meine Probleme, um meine Unbedarftheit. Ich war noch jung, also damals dann 23 und noch jünger eigentlich, ja. Und merkte aber, dass Vertrauen da war auch bei Geschwistern. Einige waren auch ganz skeptisch, haben mir das auch klar gesagt. Also sie haben ihre Hörner ausgefahren und gesagt, als Eberhard, an mir musst du auch vorbei. Ne? Sag ich, ja. Und weißt du, wenn der Herr das wird bestätigt, dann wird es auch so werden. Aber das Schöne war, dass ich durch die Brüder, durch Roger und die anderen Mut bekam und sie mir einfach Mut gemacht haben, dem Herrn zu vertrauen, dass das gelingt. Und ja, es war eben, wie Roger auch beschrieben hat, so, dass die Predigt nicht einfach gehalten wurden, sondern da wurde jede Predigt im Positiven zerpflückt. Eber hat diese Illustration, eine andere, besser Arbeit daran, das kannst du besser illustrieren. Hier die Formulierung, hier die Gliederung ist falsch rum vom Text und. Also ich wurde richtig durchgebürstet im Positiven. Ich hab das nie als negativ empfunden. Ich war so dankbar, dass ich immer wieder Rückmeldungen bekommen habe für Predigten, für Dienste, die ich getan habe und in unter vier Augen. Sodass ich da auch wusste, es geht nicht um Ehrenkäserei oder irgendwie, wie man mir einen Zacken aus der Krone klopfen oder sowas. Es geht einfach darum, dass die Herrlichkeit Gottes nicht verdunkelt wird durch dumme Formulierungen, durch unachtsames Vorbereiten. Es geht um die Ehre Jesu und nicht darum, dass wir uns hier irgendwie profilieren sollen.
Vor vielleicht 10 Jahren waren wir zusammen in Frankreich und haben die Übergabegeschichte erzählt. Und dann kam von einem Student in der Klasse eine Frage, da knurrte mein Magen ein bisschen. Da wurde gefragt, Eberhard, warst du froh, wenn Roger mal verreist war und nicht da war und dann die Rückmeldung nicht geben konnte, die Zerpflückung, die er nannte, warst du froh, als er weg war? Kannst du dich noch erinnern an die Frage?
Sehr, sehr schwach. Also,
ich kann mich sehr gut erinnern. Denn ich hörte zu.
Ja.
Deine Antwort war mehr oder weniger, ich war froh, wenn er da war, denn ich wusste, ich bekomme ausgewogene Rückmeldung. Nicht ein paar Klopfen auf die Schulter. Danke, das war nett, denn das bekommen wir alle an der Tür von vielen. Nette Predigt oder so. Aber das ist nicht hilfreiche Rückmeldung. So in etwa war deine...
Ja, ja. Ja, also das ist einfach das, es kommt mir jetzt, in welchem Raum wir saßen und so weiter.
Ja, ja.
Manchmal braucht man ein bisschen, bis das Hirn wieder durchblutet ist. Ja, Roger, du weißt, was wir hinter uns haben und was wir durchmachen. Ja, also das war immer so, dass ich das stets als Teamarbeit begriffen habe. Wir haben nie ein einsames Spiel oder eine einsame Präsentation gemacht. Ich weiß noch, wie jener Bruder predigte. Ich habe das mitbekommen, was Roger gerade erzählt hat. Und wie nach der Predigt, als das Amen kam, der Arm von Roger hochging. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Korrektur, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen faire Kritik, aber manchmal ist auch knochenharte Kritik und die müssen wir lernen zu schlucken. Es geht nicht um unseren Stolz. Und es ist manchmal demütigend, aber es ist nichts schöner, als wenn man einen Bruder an der Seite hat, der es richtig meint und der einen liebt und der einen achtet, aber auch aus Liebe, voller Gnade und Wahrheit in die Vollen geht und dich da auch nicht schont. Weil es geht nicht um uns, es geht um die Botschaft, um Jesus. Und das habe ich so erleben dürfen, das ist ein ganz großes Geschenk auch. Ja.
Und gleich nach der Absolvierung haben wir eine ältesten theologischen Prüfung. In unseren Gemeinden in den Staaten gibt es die Vorbereitung für die Ältestenschaft mit einer Prüfung. Und diese theologische Prüfung fragt nach den Grundsätzen theologisch, die dieser angehende Älteste hat. Und dann 2 Jahre später kam dann die Ältestenprüfung, nicht die theologische, sondern die Charakterprüfung. Und bei der Ältestenprüfung, bei der theologischen Prüfung, ein paar Dinge waren schwach. Dann 2 Jahre später, ich wurde gebeten, die Prüfung zu leiten und leitete sie und fragte, Eberhard, hast du in irgendeiner Weise deine theologischen Standpunkte geändert seit der Prüfung von vor ein paar Jahren? Und die Antwort war nein. Und dann gingen wir über diese paar Punkte, die noch nicht geklärt waren von der vorigen Prüfung und stellten die, das brauchte eine Viertelstunde vielleicht. Und dann schlugen wir die Bibel auf, haben wir 1. Timotheus 3 aufgeschlagen und ich habe vorgelesen, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss ein Aufseher untadelig sein. Das bedeutet nicht sündenlos, sondern dass man keine Klage haftend machen kann an diesem Ältesten. Eberhard, weißt du um irgendeine Klage, die vor dich gebracht werden kann, die geltend gemacht werden könnte, war meine Frage. Nein, ich kann mich nicht erinnern an etwas. Es waren etwa zehn Männer dort bei der ältesten Charakterprüfung. Und ich ging reihum, habe zu diesem Bruder gesagt, kennst du etwas, was ihn untadelig machen würde oder tadelig machen, wo es geltend gemacht werden könnte? Nicht, dass er sündenlos ist, sondern dass er Dinge nicht geklärt hat. Reihum, fragte ich bei jedem, einzeln. Und dann gingen wir zur zweiten Qualifikation über, Mann einer Frau. Und ich fragte auch danach, nach seiner Ehe, besonnen, anständig, gastfreundlich und so weiter. Und wir fuhren über alle Qualifikationen und bei jedem fragte ich ihn zuerst, ob ihm etwas bewusst wäre, was ihn entwürdigen würde für den Ältestendienst und dann die anderen Geschwister gefragt. Ich habe dich noch nie gefragt nach der Prüfung. Was war dein Empfinden dabei bei der Prüfung? Du kennst die Situation noch gut, ja, denke ich.
Die vergisst man nicht. Ja. Ja, es ist natürlich spannend, wenn man so auf dem heißen Stuhl sitzt. Aber man weiß, wenn man da durchkommt, ist es nur Gnade und nicht irgendwie eine Leistung. Aber man weiß ja, warum man das macht. Und ich habe tiefe Verbindung gespürt und ein Getragensein, weil ich auch weiß, dass es manchen gab, der gesagt hat, Eberhard, an mir kommst du nicht so leicht vorbei. Und ich habe gesagt, lass uns miteinander beten. Ich muss das nicht machen, aber ich will der Gemeinde, ich will Jesus dienen. Und wenn das der Weg ist, wird er uns zusammen auch in der Sache einen. Und da saßen halt einige von denen. Ich wusste, dass es eigentlich am Anfang eine Kampfansage war gegen mich, wohlwollend gemeint. Und ich spürte, Gott hat das bestätigt. Weil wenn die jetzt so reden, dann sind die nicht irgendwie beschwatzt worden, sondern da hat sich irgendwas getan. Und das ist Gnade, das ist nicht irgendeine Leistung, die man gebracht hat. Und von da habe ich das als Rückhalt erlebt an dem Tag und auch später. Selbst ältere Brüder, die meine Väter und mehr als das hätten sein können, ich habe nie irgendwelche Diskussionen gehabt. Ich habe Anleitungen gegeben, Anweisungen und die kamen zu mir. Ja, und die haben das einfach gemacht, da denke ich, boah. der hört, was ich sage, ob ich ein junger Spund bin, ja. Und da war dieser Respekt, ja, weil eben die Vorbereitung da war, ja, denke ich.
Und eins sage ich von mir, ich hätte die Prüfung nie im Leben zugelassen, wenn ich geahnt hätte, es würde ein verletzendes Gegenwort kommen. Ich habe gehorcht und gehorcht und gehorcht und ausgefragt in der Gemeinde, wie man zu ihm steht. Und ich hörte von allen einstimmig, ja, wir sehen, der Herr segnet sein Leben, der Herr segnet seine Ehe, der Herr segnet das, was er tut. Wir hören in der Verkündigung, wie er vorwärts kommt. Und so hätte ich niemals im Leben eine Prüfung kommen lassen, wo, wenn ich rumfrage bei den Einzelnen, eine Gegenstimme kommt, die mächtig verletzend wirkt. Das hätte ich nie zugelassen. Mir war es wichtig in der Stunde, dass für Eberhard eine Bestätigung kommt, gesehen von den anderen Geschwistern, und dass er auch großes Vertrauen gewinnt zu den Geschwistern. Und anschließend, einer der, ja, der älteste Bruder in dem Kreis an dem Abend, sagte mir privat: Roger, ich habe große Hoffnung für die Zukunft, wenn ich sehe, er ist wenige Jahre alt im Glauben, und was der Herr getan hat, um ihn zur Reife zu bringen, das ermutigt mich sehr. So etwas hätte ich nicht erwartet. Ich weiß es nicht, ob er eine der Stimmen war gegen dich, aber auf jeden Fall.
Nein.
Es war, bitte?
Nein.
Es war nicht, okay. Es war besonders ermutigend für mich zu sehen, wie die Brüder ermutigt wurden an dem Abend. Und ich bin so dankbar für die Erfahrung, die wir gemacht haben. Nun, ich möchte noch einmal kurz etwas erwähnen. Es war später. Eberhard war schon anerkannt als Ältester und Rainer waren da. Und wir haben einen anderen Bruder in der Gemeinde, der geschult wurde, 2 Jahre lang, Fritz Martin. Und wir haben ihn in der Gemeinde geschult. Ihr habt die Hauptschulung gemacht, ihr, Rainer und du, habt die Hauptschulung gemacht. Ich habe einmal geholfen bei Eschatologie an einer Samstagsschulung. Fritz Martin war Vermessungstechniker bei Daimler. Und wir haben dann ziemlich schwer gearbeitet, 2 Jahre lang, um eine interne Bibelschulung zu machen in der Gemeinde. Und dann kam es zu seiner theologischen Prüfung. Und der Abend war für mich ein Höhepunkt meines Dienstes überhaupt, wenn ich an den Abend zurückdenke. Bis dahin haben wir gedacht, wir laden die ganze Gemeinde ein. Wer kommen kann, kann kommen. Und es waren um die 20 Personen da an dem Abend. Seine Eltern waren da, seine Frau war da und andere waren da. Und ich war nicht leitend dieses Mal. Eberhard und Rainer haben geleitet und die Fragen gestellt. Ich wurde eingeladen, mit bei zu sein und zu Fragen zu stellen, wenn ich wollte. Aber ich meine, ich habe kaum was gesagt im ganzen Abend. Ich habe zugehört. Bei der ersten Frage habe ich gedacht, oh, das wird zu gut werden, habe ich gedacht. Und schnell holte ich einen Block und begann zu schreiben. Und ich schrieb die Frage auf und dann die Antworten und vor allem die Bibelstellen. Und anschließend, übrigens, die Prüfung dauerte 5 Stunden. 5 Stunden. Es war ein langer Abend. Und er hatte nur vor sich eine Bibel. Kein Blockpapier, keine Notizen, keine sonst was, nur die Bibel. Und ich habe gezählt, um die 300 Bibelstellen hat er aufschlagen lassen und erklärt in dem Zusammenhang, um die Antworten auf die theologischen Fragen zu geben. Anschließend an dem Abend sagte eine Schwester von der Gemeinde, Lisbeth: Roger, oh Roger, zu sehen, wie er mit der Bibel umgeht, das erweckt so viel Vertrauen in mir, ihm gegenüber. Genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Dass das Vertrauen in die Brüder gesetzt wird. Als ich den Satz hörte, habe ich gedacht, Herr, das ist ein Stück Himmel auf Erden, wirklich zu sehen, wie Geschwister Vertrauen gewinnen. Und es geschah durch tiefgründiges Bibelwissen und auch sein Leben war ohne Frage in Ordnung. eine gute Ehe geführt, einige Jahre schon in der Ehe, ein betender Mann, ein Mann der Nüchternheit, der später dann auf die FTA ging in Gießen und studierte. Aber diese Prüfung, diesen Abend werde ich nie vergessen. Die Verbundenheit, die wir miteinander haben bis heute, ist unbeschreiblich. Wir sehen uns nicht immer, wenn ich komme, aber des Öfteren. Und die Liebe, die der Herr uns füreinander gegeben hat. Als ich las die Bibelstellen am Anfang, ich habe mich fast verloren in meinen Gefühlen am Anfang der Stunde. Ich musste aufhören an einer Stelle. Und der Grund war, ich schaute hoch und sah ihn. Da habe ich gesagt, Herr, hilf, dass ich meine Gefühle hier nicht verliere, sondern, denn weißt du, er ist ja wie ein Sohn. Es ist unwahrscheinlich, was der Herr tut. Die Vervielfältigung. Jetzt wäre es vielleicht interessant für dich zu erzählen von dem, was du tust und in der Vervielfältigung getan hast, in der Vervielfältigung im Dienst.
Roger hat gesagt, dass er seit vielen Jahren eben sich immer mit Männern trifft. Und ich habe das auch so versucht zu praktizieren. Mal ging das mehr und weniger schlecht, weniger gut meine ich. Schlecht war das nie, das zu tun. Es ist so, dass ich mir das vorgenommen habe, mich immer mit irgendwelchen Männern zu treffen, regelmäßig die Bibel zu studieren, zu lesen, zu beten, Austausch zu haben und dann auch Brüder anzuleiten, mit dem Wort Gottes selber multiplikatorisch zu arbeiten. Gegenwärtig stehe ich selbst in der Gemeinde Aufbauarbeit, es ist keine Gründung mehr. Ich habe vor 7 Jahren dort mitgeholfen einzusteigen, da bestand schon ein Kreis. Und hier ist es nun ganz spannend, weil es ein bestehender Kreis mit vielen Meinungen und Ansichten und Prägungen, die damals da waren. Und das jetzt behutsam in einer weisen Art und Weise weiterzuführen, dass die Gemeinde zu einer biblischen Struktur kommt. Und wir sind jetzt auf einem sehr guten Weg, schon Jahre auf einem guten Weg. Aber einige Geschwister sind gegangen, weil sie die Veränderungen nicht akzeptieren wollten, die aber biblisch klar sind, kamen zurück. Es gab auch Versöhnung und Klärung. Wir hatten nie richtig Streit, aber es gab halt Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen. Da habe ich gesagt, gut, ich kann hier nicht Kompromisse eingehen, das ist der Weg. Und Gott segnet das weiterhin. Und gegenwärtig bin ich dabei, mich mit 4 Brüdern zu treffen und auch Jüngerschaft in der Gemeinde weiter anzuregen. Wir haben das in der Jugend so jetzt auch auf den Weg gebracht und das ist verheißungsvoll, dass jeder Jugendliche in einer 2- oder 3er-Schaft ist. Und wir sagen, die Jugendarbeit muss auf diesen Rädern dieser Kreise rollen und nicht die Jugendarbeit ist einfach so ein Omnibus, wo alle drin sind, sondern der Omnibus Jugendarbeit rollt auf den Rädern der Jüngerschaft. Da kommt er daher, das stabilisiert. Und ich sehe gerade die 18-, 19-, 20-jährigen Jungs, ich werde nächstes Jahr mit ihnen hinsitzen, mein Vorsatz, anfangen Schulungen, damit hier eine Mannschaft heranwächst und wir multiplikatorisch in die Breite wachsen, weil wir sonst auch jetzt überfordert wären mit der Größe der Gemeinde. Wenn wir jetzt dieses auch nicht schaffen, gelingend Multiplikation anzuregen, weiterzugehen, werden wir irgendwo in der Sackgasse arbeiten.
Nun, wir könnten noch lange reden, aber die Uhr tickt und die Zeit schreitet voran und wir bringen es hier mit zum Schluss. Bitte bleib hier. Ich habe keine größere Freude, sagte Johannes, als zu wissen, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und wenn ich zurückdenke an meine Dienste, meine größte Freude ist zu sehen, wie diese jungen Männer von Gott gebraucht werden, wo sie stehen, was sie tun, wie sie vorwärts kommen, wie sie multiplikatorisch arbeiten. Und sie sind zerstreut, manchen Teilen der Welt, dienen dem Herrn multiplikatorisch, sodass Jesu Sache vorangeht. Wenn ich im Himmel bin, werde ich nicht gefragt, ich sagte das vorhin, wie gut ich im Chor gesungen habe. Ich werde gefragt, hast du Jünger gemacht? Ich werde nicht gefragt, hast du gute Predigten gehalten? Ich werde gefragt, hast du Jünger gemacht? Ich werde nicht gefragt, hast du nette Frauenstunden abgehalten? Wir werden gefragt, hast du Jünger gemacht? Und wo sind sie? Und vor allem in der Anleitung von angehenden Leitern, die Gemeinde Jesu braucht dringend, weltweit, aber erst recht in diesem Land, gereifte Männer Gottes, die in der Gemeinde stehen und die die Gemeinde Jesu in die nächste Generation leiten. Und es ist dringend Zeit, dass wir dran gehen. Ich wurde heute gefragt am Tisch, wie. Ich sagte, sicherlich hier bei der KFG gibt es eine große Menge von Unterlagen, die man gebrauchen kann für die Schulung von Ältesten. Und ich kann nur ermutigen, mach nur, dass der Herr verherrlicht wird in der Anleitung der nächsten Generation von geistlichen Leitern. Ich möchte bitten, dass wir uns erheben zum Schlussgebet und möchte Eberhard bitten, mit uns zu beten.
Jesus Christus, wir beten dich an als Herr deiner geliebten Gemeinde. Du hast alles gegeben für deine Gemeinde, mehr konntest du nicht geben. Und Herr, wir sind jetzt dran, alles zu geben und nicht zu rechnen, was dabei rauskommt. Nicht zu rechnen, wie viel Ehre wir dabei bekommen oder wie viel Ruhm auf unseren Namen geschrieben wird. Herr, das ist alles nichtig und das ist Spielerei und Eitelkeit. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir als Leiter viel zu sehr uns um uns und unsere Ehre drehen und kümmern, wo wir meinen, wir müssen groß herauskommen und viel zu wenig begriffen haben von deiner selbstlosen Hingabe im Dienst unter dem Vater. Und ich möchte beten, dass es Erweckung gibt in unseren Köpfen und Herzen, bei uns Leitern, bei uns Männern, dass wir aktiver werden und dort, wo wir schon gut unterwegs sind, dass wir noch einmal nachlegen, mit deiner Kraft, mit deinem Wort und mit neuer Hingabe, Herr Jesus. Unser Land braucht jetzt das Evangelium, braucht jetzt Gemeindegründer, braucht jetzt Jünger, nicht in ein paar Jahren. Und deshalb ist es doch auch Zeit, Herr, dass wir einfach wach werden, wo wir das so nicht sehen, und wach bleiben, wo wir schon dran sind. Danke für meine Brüder, die aus Amerika gekommen sind, um unserem Land das Evangelium neu zu erklären, Gemeinden zu gründen. Ich möchte danken für Roger und all die amerikanischen Geschwister, die hinter unseren Missionaren stehen, aus vielen Denominationen. Herr, wir wissen, dass da vieles auch nicht so gelungen ist. Aber Herr, wir können das schneller verurteilen, als dass wir dafür dankbar sind, für das Gute, was geworden ist. Und da möchte ich auch nochmal einfach beten, Herr, dass wir hier auch noch einmal uns erinnern, wie viel Segen auch von solchen Geschwistern gekommen ist, weil sie hingegangen sind. Und Herr, wir brauchen ja nur zu unseren Leuten gehen und da hilf uns, dass wir unser eigenes Land dir einfach weihen, ganz neu hingeben und selbst anpacken, Herr. Schenke du Erweckung, schenke du Segen und dass wir das Gehörte wirklich umsetzen in die Praxis, dass wir nicht hören und vergessen, sondern hören und tun, damit deine Herrlichkeit in unserem Land offenbar wird. Amen.
Amen.